Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now? Ndewo, Cyril.
Hallo, Timeless.
Und Ndewo an unsere Zuhörerinnen. Das hier ist der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Episode Nummer 80. Ein Follow-up mal wieder.
Genau, wir sind in Teil 2 von der Common Weakness Enumeration, die wir vor 2 Folgen angefangen hatten. Und es ist tatsächlich, ja, es fühlt sich auch für uns beim Aufnehmen so an. Aus diversen Gründen haben wir eine sehr lange Lücke gehabt zwischen 2 Produktionsterminen. Und es ist tatsächlich, naja, nicht ganz, aber so ungefähr eine Lücke wie zwischen 2 Folgen, die jetzt entstanden ist. Und wir haben heute beide so ein bisschen auf die Notizen drauf geguckt, als, ach ja, das war noch zu machen. Ja, Mensch. Beim letzten Mal hatten wir angefangen, über die Common Weakness Enumeration zu reden, also ein Kategorisierungssystem für Schwachstellen, die man immer wieder in Software findet, oder beziehungsweise ein Klassifikationssystem, mit dem man Schwachstellen einsortieren kann in bestimmte Kategorien.
Ja, das kann jetzt natürlich verwirrend sein, ne, beim letzten Mal, weil es ist natürlich nur die letzte Aufnahme, aber nicht die letzte Episode.
Naja, beim letzten Mal von dieser Miniserie.
Ah ja, okay.
Aus 2 Teilen.
Ja. Ja.
Also das letzte Mal in dem Sinne ist Folge 78. Ja, Folge 79 haben wir noch nicht aufgenommen zum Zeitpunkt, wo wir das hier aufzeichnen. Weil wenn wir so einen Zweiteiler vorbereiten, dann nehmen wir das auch back-to-back auf. Also wie gesagt, ja, back-to-back theoretisch.
Gewissermaßen.
Ja, ne? Ich habe jetzt ja auch gerade geguckt, wann diese Folge eigentlich rauskommt. Das ist der 23. Oktober, ist der Veröffentlichungstermin. Und ich stehe hier da, es ist das erste heiße Wochenende gewesen, gerade erst.
Yep.
Im Juni.
Der Sommer nähert sich und die Einkommensteuer-Deadline nähert sich auch.
darüber reden wir heute nicht. Das muss ich noch machen. Ich wurde zurückgeworfen durch diverse andere Sachen, zum Beispiel eine Kernfusionsfolge.
Ja.
Die zu diesem Zeitpunkt ja bereits kalter Kaffee ist. Zumindest zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Nein, Common Weakness Enumeration. Und ich hatte letztes Mal versprochen, wir reden über die Top 25 und wir haben das letzte Mal 13 geschafft. Also wir haben über Platz 1 bis 5 geredet, aber bei denen waren dann immer ein paar Sachen zusammengruppiert. Und so geht es weiter. Der nächste hier auf der Liste ist dann jetzt Platz 9, weil 6, 7, 8 hatten wir, wie gesagt, schon in den Gruppierungen mit den anderen zusammen besprochen. Und auch tatsächlich bereits hier Platz 9 enthält außerdem als Artverwandt Platz Nummer 14, 15, 17, 18 und 25. Also es geht so ein bisschen gruppiert weiter. Und wir werden uns dann relativ schnell den hinteren Rängen nähern, wenn wir jetzt hier durch die Folge durchgehen. Und ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal auch schon geteased, dass wir außerdem noch meinen persönlichen Favoriten besprechen, meine liebste Weakness.
Okay,
ja. Jeder hat so die persönliche Schwäche, ne? Irgendwie das Lieblingslaster, irgendwie für manche ist es der Alkohol oder die Schokolade, bei mir vielleicht so ein bisschen, oder die Mate. Und nee, so meine ich das nicht, aber eine besonders instruktive Art von Weakness werden wir besprechen. Wir fangen aber erstmal an. Mit, wie gesagt, Platz 9, 14, 15, 17, 18, 25. Und ich fange mal an mit Platz 14 und 18, weil das ist, glaube ich, weniger tragisch als Platz 9. Wir müssen uns da hinarbeiten, emotional. Ich fange an hier mit Platz 14 und 18. Das sind CWE 287 und CWE 863 mit einer erstaunlich großen Lücke. Und das sind einfach fehlerhafte Authentifizierung bzw. Autorisierung. Ich verweise für beide Begriffe zur Einführung auf unsere Besprechung dieser Begriffe in STP 39. Auch schon wieder eine Folge, die zum Zeitpunkt der heutigen Aufzeichnung fast exakt 2 Jahre alt ist. Also Veröffentlichungstermin war 15. Juni 2023. Ist eine interessante Koinzidenz, nicht so geplant, aber so passiert. Da haben wir Authentifizierung und Autorisierung besprochen. Also ganz kurz gesagt, Authentifizierung heißt, wer bist du? Also halt, ja, alle möglichen technischen Prozesse, die halt darin bestehen, ein Akteur im weiteren Sinne, also sei es ein tatsächlicher menschlicher Benutzer, sei es ein technischer Benutzer, also ein bestimmtes System, was auf eigene Rechnung oder anstelle eines Nutzers agiert, von diesem System oder dieser Person die Identität festzustellen. Das ist, was Authentifizierung ist. Also klassischerweise, man ist auf einer Webseite, muss sich anmelden. Dann gibt man da wie einen Usernamen und ein Passwort und einen zweiten Faktor und einen Fingerabdruck und eine Geburtsurkunde, was nicht alles rein. Mhm. Und irgendwann gibt sich die Webseite zufrieden und sieht jetzt ein, dass man jetzt hinreichend authentifiziert ist. Man wird dann für gewöhnlich mit so einer Art Session-Cookie ausgestattet, also mit irgendeinem Stück, einem kleinen Datum, was einen als man selbst identifiziert im weiteren Verlauf der Interaktion mit diesem, zum Beispiel dieser Webseite. Autorisierung ist dann der zweite Schritt, der dahinter folgt. Denn zu wissen, wer jemand ist, ist ja die eine Sache, aber die wesentliche Frage, die daraus folgt, ist, was darfst du denn eigentlich? Also man könnte sich jetzt vorstellen, wenn ich zum Beispiel einen Blog habe vielleicht oder ich habe eine Webseite, wo ich mich in irgendeiner Form anmelden kann, um Inhalte zu verändern, dann ist es natürlich sinnfällig, zum Beispiel zu unterscheiden zwischen Nutzern, die sich die Webseite einfach nur angucken dürfen und Nutzern, die sich auch einloggen dürfen, um die Inhalte zu verändern von so einem Content-Management-System oder sowas. Oder halt in einem Blog zum Beispiel halt darf der Autor sich anmelden und Artikel schreiben und andere Nutzer können sich vielleicht anmelden, um Kommentare zu schreiben, aber natürlich nicht Artikel, wenn sie halt nicht derjenige Eigentümer oder Eigentümerin des Blogs sind. Das ist dann eben, was Autorisierung umfasst. Und natürlich dementsprechend fehlerhafte Authentifizierung beziehungsweise fehlerhafte Autorisierung ist ja dann sinnfällig. Es unterläuft halt ein Lapsus dabei und deswegen werden diese Aufgaben fehlerhaft unzulänglich durchgeführt. Und dann zum Beispiel einem Angreifer erlaubt, irgendwelche Aufgaben auszuführen, die er eigentlich nicht dürfte.
Ja, das bedeutet sozusagen eigentlich, dass mit der Autorisierung nur das Ablesen der jeweiligen Rechte gemeint ist.
Genau, in irgendeiner Form wird man dann encodieren, welcher Nutzer welche Rechte hat.
Ja.
Sei das nun, dass man in irgendeiner Form irgendwie so eine rollenbasierte Deklaration hat, dass man halt irgendwie so eine Liste von Einträgen, die irgendwie sagt, irgendwie der Nutzer mit diesem Namen darf irgendwie diese Sache tun oder vielleicht irgendwie der Nutzer ist Teil von einer Gruppe und die Gruppe darf solche Sachen tun oder ist es einfach in irgendeiner Form hardcodiert.
Mhm.
Das kann natürlich auch sein, dass es vielleicht irgendwie auch einen Nutzer gibt, der Admin heißt. Und dieser Nutzer darf dann halt bestimmte Dinge tun. Also Vergleiche wie unter Unix zum Beispiel halt der User root mit der ID 1. Ach, ich bin mir immer nicht sicher, ob es 1 oder 0 ist. Moment, ID root. Es ist 0. Siehst du, gut, dass ich nachgeguckt habe, sonst hätte ich Blödsinn erzählt. Unter Unix der User mit der ID 0, der hat halt besondere Zugriffsrechte. Der darf halt, ich will jetzt nicht sagen alles, weil es gibt auch noch andere Systeme, die Autorisierungen darstellen im Linux-Kernel oder im allgemeinen Unix-System, aber der darf halt mal sehr viel einfach auf der Basis, dass die User-ID 0 ist und nichts anderes. Das ist halt hardcodiert. Und andere Autorisierungen im System werden halt aufgrund von solchen Eigentumsbeziehungen und sowas zu Dateien durchgeführt. Also, dass ein Datei einen bestimmten Eigentümer hat und daraus ergeben sich dann bestimmte Autorisierungen.
Mhm. Ja.
Wie gesagt, also fehlerhafte Authentifizierung oder Autorisierung kann man sich vorstellen. Halt zum Beispiel, ja, man signiert zum Beispiel einen Session-Cookie nicht hinreichend und damit ist es dann dem Angreifer möglich, in diesem Cookie einfach was anderes einzutragen und sich damit als ein anderer Nutzer auszugeben. Also halt, wenn man vielleicht irgendwie sieht, man hat so einen Cookie bekommen, da steht drin, man selber die Nutzer-ID 781, dann könnte man auf die Idee kommen, sich die User-ID 782 zu geben und mal gucken, was passiert. Oder vielleicht die User-ID 0, das ist vielleicht eine interessante. Oder vielleicht 1, ne? Wäre ja sinnfällig, wenn so ein System so einen Super-Admin-User hat, dass der dann immer der Erste ist, weil der einfach beim Start als erstes angelegt wird, damit man irgendwie die Installation durchführen kann damit. Das wäre irgendwie so eine Sache, die man sich vorstellen kann. Fehlende Autorisierung, ja, dass irgendwie Rechte nicht hinreichend abgeprüft werden und dadurch halt irgendwie Nutzer unberechtigterweise mehr Dinge tun können, als irgendwie erlaubt ist. Was ich aber viel dramatischer finde, wie gesagt, diese beiden sind Platz 14 und 18. Platz 9, also eine sehr viel häufigere Weakness oder vielleicht auch einfach eine dramatischere Weakness, weil es einen größeren Einfluss hat, wenn so ein Fehler auftritt. Platz Nummer 9 ist CVE-862, fehlende Autorisierung.
Okay.
Ist einfach nicht da. Also man kann einfach machen, was man will. Also man kann sich vielleicht dann bildlich das irgendwie vorstellen, ja, wie das Blog, wo einfach jeder auf Edit drücken kann. Und es ist aber nicht so gedacht wie bei Wikipedia. Ich meine, selbst bei Wikipedia ist das nicht so. Bei Wikipedia gibt es auch sowas wie Schreibschutz, dass Administratoren, also halt auch ein Nutzerkreis, der eine bestimmte besondere Berechtigung hat und besonders autorisiert ist, zum Beispiel einen Schreibschutz geben kann, damit dann bestimmte Artikel nicht mehr von jedem Hinz und Kunst bearbeitet werden können, wenn es zum Beispiel um politisch umstrittene Themen geht oder aktuelle Entwicklungen und so weiter.
Ja.
Aber ja, fehlende Autorisierung. Bei einem Blog oder sowas würde ich das wahrscheinlich nicht erwarten, weil es da halt auffällig ist, dass das halt was ist, was authentifiziert werden muss. Aber ja, es passiert immer noch häufig, dass sowas irgendwie geht. so klassisches Beispiel ist halt irgendwie ein Gerät, was auf dem irgendwie zum Beispiel ein Webserver läuft und diese Funktionen werden irgendwie angeboten. Und dann gibt es noch so einen anderen Dienst, der irgendwo auf einem ganz anderen Port läuft, irgendwie auch nicht als eine HTTP-Schnittstelle exponiert ist, sondern als irgendwas, was nur so fürs Management gedacht ist, also für die Konfiguration dieses Gerätes. Und da wurde dann nicht an die Autorisierung gedacht, wahrscheinlich mit der Erwartungshaltung, dass dann da irgendwie eine Firewall davor ist, sodass dann nur Leute, die tatsächlich im privaten Netzwerk sind, auf das Ding zugreifen können und sowas. Und dann ist halt leider die Firewall nicht davor oder die Firewall ist nicht richtig eingestellt und dann kann man das dann ausnutzen. Also ja, das ist alles eine Praxis, die nicht sein sollte, aber wenn man halt irgendwie liefern muss, wenn der Chef halt sagt, das Gerät muss irgendwie morgen auf den Markt und man ist aber leider erst halb fertig, dann sind das dann halt solche Sachen, wo man das dann durchgehen lassen muss, um die Deadline zu halten.
Ja.
Wo man die Qualität ein bisschen schleifen lassen muss.
Das muss heute noch raus, genau.
Das, okay. Genau. Die Verkaufsabteilung hat das bereits dem Kunden verkauft, dass das am 1. Oktober geliefert wird, also muss das jetzt halt so sein.
Mhm.
Und ob das technisch möglich ist, sei dahingestellt, dann liefern wir es halt als Bananenware, ne? Das kennen wir ja.
Natürlich.
Reift beim Kunden. Sobald der Updater funktioniert, können wir es ausliefern. Und wenn dann natürlich man dann sich selber als der Programmierer sagt dann, ja, ich verspreche mir selber hoch und heilig, meine Berufsehre fordert das von mir, dass ich das noch nachliefern werde. Das wird natürlich den Chef nicht interessieren, weil der feiert dann halt, dass das Produkt rechtzeitig auf den Markt gekommen ist und dann muss halt bereits die nächste Version entwickelt werden. Und dafür die ganzen Lücken zu schließen, ist da keine Zeit, bis dann irgendwann so irgendwelche 16-Jährigen mit zu viel Zeit im Schlafzimmer irgendwie dann wie alle Geräte der Welt aufmachen.
Jo.
Oder wie es in der Fachsprache heißt, außerordentliche kriminelle Energie.
Ja, ich kann nichts dazu erwidern.
So, wir sind noch nicht durch mit Authentifizierung und Autorisierung. Wie gesagt, da sind noch ein paar andere, die dazukommen. Platz 15, CVE 269, unzureichende Privilegienkontrolle. Würde ich jetzt mal zählen als einen Spezialfall von CVE 863, fehlende Autorisierung. Also ja, Autorisierung heißt halt im Wesentlichen, dass man guckt, ob der Nutzer, der authentifiziert wurde, bestimmte Privilegien hat, die notwendig sind, um eine bestimmte Aktion auszuführen. Also wenn es vielleicht ein Privileg gibt, die Systemzeit einzustellen, dann sollte natürlich bei den Systemrufen, die Systemzeit ändern, auch geprüft werden, dass dieses Privileg gegeben ist bei dem User oder bei dem Prozess, der danach fragt. Also halt, das ist halt letztendlich, was Autorisierung heißt. Und wahrscheinlich bezieht sich das am Ende auf konkrete Umsetzungen von bestimmten Autorisierungssystemen, die eben mit Privilegien arbeiten. Da gibt es so, es gibt so diverse Methoden, wie man sowas formulieren kann. Das geht dann so ein bisschen sehr in die Detailfragen rein, mit denen ich mich auch nicht allzu sehr beschäftige in meinem Alltag. Es ist lange her, dass ich ein Authentifizierungsautorisierungssystem gebaut habe.
Okay.
Wobei, wenn ich so dran denke, habe ich zurzeit wieder so eine Aufgabe auf dem Tisch, die sowas erfordern wird. Also mal gucken. Ich werde dann vielleicht nochmal berichten in einer der folgenden Sendungen, ob ich in eine dieser CVEs reingelaufen bin. Aber wir sind ja jetzt hier damit gepult. Es ist alles wieder front of mind. Ach, das hat sich auf Firma, in der Firma hat sich das durchgesetzt, dass alle Leute jetzt immer top of mind sagen irgendwie. Und das hat sich einfach bei uns in die Sprache eingeschliffen, obwohl wir alle uns drüber lustig machen gleichzeitig. Das ist, ich weiß auch nicht.
Ein Buzzword.
Naja. Mhm. Ja, genau. Ne? Was vielleicht auch so ein bisschen diese Mentalität wiedergibt von, wir denken nur noch an die eine Sache, die top of mind ist und das andere ist alles unter ferner liefern. Aber das hoffen wir mal, dass es nicht so ist. Ich sehe, also wie gesagt, wir haben sehr viele von diesen Authentifizierung, Autorisierungs-CVEs auf der Liste. Hier ist noch als Sonderfall Platz 25, CVE 306. Fehlende Authentifizierung an kritischer Stelle. Okay. Also ja, sehr offensichtlich ein Sonderfall von fehlende Authentifizierung. Jetzt einfach gar nicht. Also ich glaube, vielleicht ist das auch das Problem, dass hier das oben, ganz oben war fehlende Autorisierung, das ist fehlende Authentifizierung, aber ja gut. Und das halt an kritischer Stelle. Also ja, besondere kriminelle Energie ist wieder vorhanden.
Ja, das wird halt sehr fein granular unterschieden, ne?
Ja. Ja, ich gehe auch stark davon aus, dass es dann halt für diese Weakness Kategorisierung auch wieder Spezialexperten gibt, die dann so rechtsanwaltsmäßig die Definitionstexte lesen und dann auslegen, ob es sich hierbei um Mord der Authentifizierung oder Totschlag der Authentifizierung handelt.
Mhm, ja.
So wird das dann hier auch geben. In dem Zusammenhang erwähnen sie ja noch Platz 17, CVE 200. Preisgabe sensitiver Informationen an nicht Zugriffsberechtigte.
Ja.
Das ist ein Problem, was nicht nur in Software existieren kann, sondern auch, das kann auch ein menschliches Problem sein. Wenn dann zum Beispiel sich irgendwelche, jetzt mal rein hypothetisch gesprochen, irgendwelche Bundeswehroffiziere sich in mit ungeschützten Leitungen einwählen in wichtige Meetings oder so. Also man würde hoffen, dass sowas nicht passiert, aber damit wäre man dann eventuell der Schwachstelle CVE 200 preisgegeben.
Mhm.
Oder ja, einfach das, ich glaube, wir hatten doch gerade erst so eine Geschichte, dass Microsoft ihren tollen Copiloten jetzt in SharePoint eingebaut hat, also ja die so ein Dokumentenmanagementsystem, so eine firmeninterne Dokumentencloud, was man halt sich so als Produkt hinstellen kann. Und da kann man dann halt Copilot anschließen und natürlich Copilot kann sie alles durchlesen. Und dann hat sich halt herausgestellt, dass halt Copilot leider nicht darauf guckt, wenn es dann eine Antwort generiert, die Inhalte aus einem Dokument referenziert. Ist das überhaupt ein Nutzer, der mich da gerade fragt, der dieses Dokument lesen darf oder nicht? Und dann könnte man halt damit aus vertraulichen Dokumenten Informationen extrahieren als unprivilegierter Nutzer, als normales Fußvolk im Unternehmen oder vielleicht sogar als technischer Nutzer, als irgendein Computersystem, was an das SharePoint angeschlossen ist.
Ja, hatte nicht Martin Tschirsich bei einer von seinen Vorstellungen auch mal das Ding, dass er zwar das nicht angucken durfte, aber drucken? Sozusagen, da ging es irgendwie um ein bestimmtes Dokument in so einer.
Das wäre dann. Die Sache ist natürlich, man kann jetzt hier raufgucken und kann irgendwie ganz viele von diesen Sachen finden, die zumindest nach dieser Kurzbeschreibung passen würden. Ne? Das wäre dann halt auch irgendwie fehlerhafte Autorisierung. Es wäre halt preisgabesensitive Informationen dann nicht zugriffsberechtigt. Also ja, die Dinger sind auch so ein bisschen verschachtelt. Man hätte ja auch Unterkategorien von Sachen. Also ja, wahrscheinlich würde es als preisgabesensitive Informationen gelten und damit als. Die Überkategorisierung wäre dann halt sowas wie fehlerhafte Autorisierung. Also ja, durchaus denkbar.
Ja, naja, okay. Dann sind unsere medizinischen Daten ja gut geschützt.
Ja, das ist, wer sich das mit den medizinischen Daten anhören möchte, sei natürlich auf das Penta-Radio vom Januar 2025 verwiesen, wo ich mich ausführlich in Rage geredet habe.
Beeindruckend in Rage geredet, ja, das stimmt.
Ja, ganz genau. Apropos Runterladen von Dateien zum Drucken, das passt auch ganz gut zu Platz 10, CVE 434. Wir gehen jetzt hier in unsere nächste Kategorie weiter. Unbeschränktes Hochladen von Dateien des falschen Typs.
Okay.
Also ja, man hat irgendwie einen, vielleicht irgendwie einen Dienst, wo man nur Bilder hochladen kann, aber man kann dann irgendwie Dinge hochladen, man kann vielleicht in den Bilderdateien irgendwelche anderen Sachen verstecken. Das ist ja auch so ein Volkssport. Ich glaube, bei Netzwerkprotokollen ist das mehr vertreten als bei Dateiformaten. Bei Netzwerkprotokollen gibt es ja diesen Volkssport, jedes Protokoll über jedes andere Protokoll zu schleifen. Wir hatten ja bei DNS schon mal besprochen, DNS over HTTP. Und man kann ja auch andersrum HTTP over DNS machen. Also, dass man ja HTTP-Protokollpakete in DNS-Protokollpakete reinschnippelt und reinstopft, damit das dann halt nach außen als DNS-Verkehr aussieht. Sowas kann man ja bei Dateien vielleicht auch probieren. Man kann ja vielleicht sagen, ich habe hier irgendwie so ein Bild und ja, ich kenne ja vielleicht irgendwie eine Schwachstelle und kann dadurch irgendwie Code einschleusen in ein Programm, was dieses Bild einliest, wenn ich halt weiß, welche Programmbibliotheken dort verwendet werden, um diese Bilddateien zu lesen. Ja, wobei unbeschränktes Hochladen von Dateien des falschen Typs ist nochmal so ein bisschen eine andere Sache, dass man halt, dass ein Server zum Beispiel anbietet halt, dass man Bilder hochlädt, aber er prüft dann halt nicht, dass es sich wirklich um Bilder handelt, sondern es wird dann einfach irgendwas genommen, wird dann einfach irgendwie weiterverarbeitet. Ich fühle mich auch so ein bisschen erinnert an den Bug, den wir mal besprochen hatten, und ich glaube, das war in einer der Eisbergfolgen. OpenOffice kann dienstags nicht drucken. Wo ja diese Kausalitätskette war, dass OpenOffice eine Postscript-Datei erzeugt hat, also hat eine Datei, die eine Druckanweisung quasi, so quasi das Grundformat, worauf dann auch PDF und sowas basiert. Und reicht das dann an den Druckertreiber weiter und der Druckertreiber identifiziert dieses Dateiformat anhand von File und File hat dann halt irgendwelchen Blödsinn gesagt und dementsprechend konnte es dann nicht gedruckt werden. Und man kann sich das ja hier analog vorstellen, wenn ich halt einen Webserver habe und ich will da halt eigentlich Bilder akzeptieren, aber ich nehme dann einfach alles, was mir der Nutzer vorschmeißt und gucke dann einfach mal, was irgendwie für ein Format ist. Ich lasse dann halt so einen allgemeinen Formaterkenner drauf los. Und dann sagt das Ding vielleicht, ach na ja, toll, das ist ja hier ein x86-Programm und wir sind ja auch auf x86, wir führen das mal aus. Und damit hat man dann halt Chartcode eingeschleust oder man hat halt irgendwelche anderen Dateiformate, mit denen man nicht gerechnet hat und dann passieren komische Dinge. Ja, das kann man natürlich sehr einfach vermeiden, dadurch, dass man halt nur bekannte Formate akzeptiert. Also man sagt halt, ich akzeptiere jetzt, wenn es zum Beispiel um mein Bild-Upload geht, ich akzeptiere GIF, ich akzeptiere JPEG, ich akzeptiere PNG, ich akzeptiere vielleicht WebP und dann gucke ich halt drauf, wenn ich so eine Datei bekomme, gucke ich halt, ist es ein GIF? Nein. Ist es ein PNG? Nein. Ist es ein JPEG? Nein. Ist es ein WebP? Ja, okay, dann verwenden wir es halt so. Und dann lesen wir es halt mit dem WebP-Parser ein. Und wenn es halt keine von diesen paar bekannten Formaten ist, dann lehne ich es halt ab. Oder noch einfacher, ich gestalte die Schnittstelle so, dass die, wenn eine Datei hochgeladen wird, muss der Nutzer dazu auch deklarieren, welches Format es ist. Also man, wenn man es halt hochlädt, muss man sagen, das ist ein PNG. Und wenn es am Ende ein JPEG ist, dann wird es halt abgelehnt. Weil hier will offenbar jemand irgendwie Schindluder treiben. Ich meine, vielleicht ist es auch ein Lapsus, aber im Zweifelsfall sollte man da lieber strikt sein, was man akzeptiert. Mhm. Es gibt ja dieses Diktum, und ich habe den Namen davon nicht zur Hand, war das Postel's Law? Es könnte Postel's Law gewesen sein, also Postel's Gesetz nach John Postel benannt? John Postel, Tatsache. Postel's Gesetz, sei konservativ in dem, was du tust, sei tolerant in dem, was du von anderen akzeptierst. Also ja, im Kontext von Netzwerkdesign halt insbesondere, wenn man selber ein Netzwerkprotokoll spricht, soll man sich sehr genau an die Bestimmung halten. Aber wenn andere das Protokoll sprechen, soll man ja ein bisschen laxer sein und halt auch ja Dinge, die so ein bisschen unklar sind, versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu akzeptieren. Ja, was für diese ersten Tage des Netz vielleicht eine, des Internets vielleicht eine positive Sache war, ja, dass viele Implementierungen irgendwie noch nicht so richtig auf den Standard ausgerichtet waren, aber irgendwie, es hat irgendwie funktioniert, miteinander zu reden. Kann man sich ja vorstellen, dass das irgendwie Sinn ergibt für so, ja, diese erste explorative Phase des Internets. Aber wenn es darum geht, sichere Anwendungen zu gestalten, dann sollte man doch eigentlich eher strikt sein, dem, was man akzeptiert, und alles, was nicht exakt der eigenen Formatvorstellung entspricht, verwerfen, damit es eben nicht zu Unklarheiten kommt, wie Dinge definiert sind. Also ja, Postel's Gesetz hat sich da vielleicht so ein bisschen überlebt. Postel's Gesetz auch kann man auch kritisieren in dem Kontext, dass es dazu führt, dass sich die schlampigste Implementation immer durchsetzt, weil halt alle irgendwie den schlampigsten Kram akzeptieren müssen und man halt niemals irgendwie zu einem Modus kommt, wo es tatsächlich mal strikt ist in irgendeiner Form und irgendwie mal sich sauber an die Regeln gehalten wird, sondern man muss halt immer noch den letzten Nachzügler irgendwie mitziehen, was es schwierig macht, irgendwie Protokolle auch weiterzuentwickeln.
Ja.
In dem Fall, ja, wie gesagt, halt zunageln, dass nur die bekannten Typen akzeptiert werden, dann auch möglichst mit strikten Parsern arbeiten. Und ich habe hier so als Beispiel verlinkt für die tatsächliche programmierinteressierte Crowd unter unseren Zuhörern, die das nicht nur aus Interesse verfolgen, sondern auch ja in der Technik drinne stecken, ist hier ein Verweis gegeben auf WUFS, ein Projekt von Google, wo es um sichere Parser geht. Was heißt denn WUFS eigentlich? Das ist auch eine Abkürzung oder sowas. Wrangling Untrusted File Formats Safely. Also ja, sicheres Bearbeiten, also wrangeln so ein bisschen so wie damit irgendwie.
Hantieren,
ja. Kann man wrangle übersetzen. Hantieren, ne? Genau. Sicheres Hantieren mit unvertrauenswürdigen Dateiformaten. Also ja, sowas wie zum Beispiel, man möchte halt irgendwie Bilder anzeigen, zum Beispiel halt auch als Webbrowser. Man kriegt halt vom Webserver irgendwelche Bilder vorgesetzt und vielleicht könnte ja auch der Webserver kompromittiert sein und einem irgendwelche Bilder drin sitzen, wo Viren eingebaut sind, wenn man halt einen anfälligen Parser hat. Und die Idee bei diesen WUFs ist halt, das ist eine Programmiersprache, die dafür gedacht ist, so Parser zu schreiben, also mit dem man solche Dateiformate einlesen kann, dekodieren, enkodieren und sowas, auf eine Art und Weise, ja, dass gar nicht in der Sprache wie möglich ist, sowas wie Speicherzugriffsfehler und sowas zu machen, die es dann erlauben würden, solche, die in der vergangenen Folge, in Folge 78 besprochenen Schwachstellen zu haben, wo man dann Programmcode einschleusen könnte. Also ja, in dem Moment, wo man eben mit unvertrauenswürdigen Daten arbeitet, wie zum Beispiel halt irgendwie so eine PNG-Datei, die man einliest, hat man dann so einen sicheren Parser, der eben geschützt ist gegen Speicherzugriffsfehler. Und danach kriegt man halt die Bildpixel raus und die sind dann halt sauber strukturiert und mit denen kann man weiterarbeiten und muss sich da keine Sorgen mehr machen drum. Oder weniger Sorgen.
Okay, ja.
Also WUF sei damit erwähnt. Das bei 25 Minuten, ja, da waren noch ein paar Sachen auf der Liste, aber das sind jetzt alles so die ferner liefen, die ich nicht so richtig zusammengruppieren konnte mit anderen Sachen. Ah ja, ich sehe hier auch noch bei Platz 10, bei unbeschränktes Hochladen von Dateien des falschen Typs war ja auch noch Platz 16, passend dazu, CVE 502, deserialisieren unvertrauenswürdiger Daten. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, was dann halt resultiert, wenn man halt die Nutzer allen möglichen Blödsinn hochladen lässt oder zum Beispiel als Webbrowser allen möglichen Blödsinn vom Server vorgesetzt bekommt und nicht weiß, ob man dem vertrauen kann.
Ja.
Wie gesagt, das ist damit gruppiert. Die letzten vier auf der Liste, Platz 21 bis 24, sind nicht gruppiert. Das sind ja tatsächlich einzigartige Sachen. Platz 21 können wir sehr schnell abhandeln. CVE 476, Zugriff auf Nullzeiger.
Okay.
Und dafür verweise ich einfach auf die Folge 45, Speicherstruktur aus Programmsicht. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ziemlich genau 2 Jahre alt. Wir spielen heute die besten Hits. Und ja, Nullzeiger ist diese Sache, wenn ich, und das haben wir in der Datentypenfolge auch wieder sehr ausführlich besprochen gehabt, in Folge 71, 72, wir haben ja dieses Problem, dass wir manchmal Daten, dass wir manchmal eine Situation haben, wo wir ein Stück Daten eventuell haben oder nicht haben. Also zum Beispiel sowas wie, ich habe vielleicht ein Benutzerkonto für einen Benutzer, der auf meinem Webshop einkauft, und wenn er sich jetzt gerade registriert hat und hat noch keine Bestellung tatsächlich gemacht, hat er vielleicht einfach keine Adresse. Bis jetzt haben wir nur einen Username und eine Mailadresse und das war's und ein Passwort. Und dann heißt es also, dieses Passwortfeld, dieses Adressfeld ist eventuell einfach leer. Wie stellen wir das dann dar? Und halt eine klassische Möglichkeit ist, dass man sagt, wir stellen eine Speicheradresse dar, wo diese Adresse dann liegt. Also ich selber merke mir nur die Speicheradresse, also bei 64-Bit-Systemen zum Beispiel halt eine 8-Byte große Zahl, 64-Bit groß, die zeigt auf die Stelle im Speicher, wo diese Adresse tatsächlich liegt. Und wenn ich die Adresse halt nicht habe, schreibe ich da halt eine 0 rein. Was dann halt der konventionelle Wert ist für gibt's nicht. Und das ist dann eben so ein Nullzeiger. Und wenn ich dann natürlich versuche, ich habe so einen Nullzeiger vor mir und versuche trotzdem den Kram an dieser Adresse zu lesen, das ist einfach falsch. Weil wenn da eine 0 steht, soll das halt heißen, es gibt's nicht. Und mach irgendwas ohne diese Adresse, sondern und ich sehe das vielleicht halt nicht in meinem Programm. Ich habe nicht dran gedacht, auf die Nulligkeit zu prüfen von diesem Zeiger und liest dann halt in dieser Speicheradresse, gibt es dann halt Fehler. Und die Sache mit Zugriff auf Nullzeiger ist, das ist, glaube ich, das ist auch der Grund, warum es hier relativ spät in der Liste auftaucht, es ist nicht so kritisch wie die anderen Speicherzugriffsfehler, die wir besprochen hatten. Wir hatten ja hier Schreiben und Lesen außerhalb des allokierten Speicherbereiches auf Platz 2 und 6 und den allgemeinen Pufferüberlauf auf Platz 20. Die sind alle deutlich schlimmer, weil es da halt um tatsächlich echte Adressen gibt. Hingegen Nullzeiger zeigen auf modernen Systemen auf eine Stelle im Speicher, die wirklich dafür abgestellt ist, einfach leer zu sein. Und nicht nur leer, sondern wenn man da versucht, rauszulesen, gibt es einen Speicherzugriffsfehler. Deswegen ist das Problem mit den Nullzeigern zu großen Teilen mitigiert. Nicht komplett, aber zu großen Teilen.
Ja,
und okay. Damit nur auf Platz 21.
Ja.
Platz 22 ist auch so ein Klischee, was man immer mal wieder in den Nachrichten sieht. Ich habe so das Gefühl, es ist ein bisschen weniger geworden über die Jahre jetzt, aber sicherlich, wenn man die Security-Nachrichten aufmerksam verfolgt, wird man das immer mal wieder sehen. CVE 798, Zugriff mit hartcodierten Anmeldedaten.
Ja.
Das ist das klassische Problem. Man nimmt irgendwie den Plasterrouter aus der Verpackung und dann steht da im Handbuch so drin, ja, melden Sie sich an mit Admin-Admin. Also halt dem Username Admin und dem Passwort Admin. Oder vielleicht, wenn man sehr clever ist, ist dann voreingestellt, Benutzername Admin und Passwort Let Me In.
Aber das selbst ist ja erstmal noch kein Problem, weil wenn ich das initial aus der Verpackung nehme, sind da ja noch keine persönlichen Daten von betroffen.
Ja, das Problem an der Sache ist halt, dass dann oftmals diese Geräte einen nicht dazu zwingen, das zu ändern.
Mhm.
Also man kann das natürlich sagen, dass man als Teil der Einrichtung dann gezwungen wird, andere Anmeldedaten zu machen, also zumindest mal ein anderes Passwort. Ich meine, Username Admin sei dahingestellt, aber wäre vielleicht auch besser, den zu ändern, aber ist okay, wenn das Passwort dann halt ein starkes ist und nicht halt irgendwie das, was voreingestellt ist oder irgendwie so einfach so und so viele Buchstaben.
Zählt denn da auch mit rein so Dinge wie pseudo-zufällig generierte Passwörter, die sich aus der MAC-Adresse ableiten oder solche Dinge?
Ja, also wenn das ist vielleicht nicht exakt dasselbe, aber ist halt trotzdem eine schwache Authentifizierung und Autorisierung, ja.
Ja, ne?
Würde dann wahrscheinlich, wenn man es dann tatsächlich klassifiziert, in eine andere Klassifikation reinfallen, aber ist artverwandt damit, dass man, oder ich erinnere mich zum Beispiel an das Problem, was Debian vor jetzt auch schon über 10 Jahren hatte, dass sie SSH-Schlüssel generiert haben, aber mit schlechtem Zufall als Basis und deswegen haben sie nur einen von 32.000 möglichen Schlüsseln generiert, global über alle Systeme, und damit war es natürlich sehr einfach, dann aufzulisten und diese 32.000 Schlüssel durchzuprobieren. Sowas kann ich mir da in der Kategorie auch vorstellen, ja, oder dass man halt sagt, man hat halt ein Passwort, was irgendwie, ein Erstpasswort, was irgendwie zufällig ist, aber es sind einfach nur 4 Zeichen oder sowas, die man halt relativ zügig durchprobieren kann. Das wäre auch eine problematische Situation. Ja, tatsächlich, ich habe das hier auch erwähnt, den Shownotes, gerade so bei Enterprise-Hardware, sowas wie Netzwerk-Switches, die man im Datacenter ins Rack reinsteckt und dann per Fernwartung konfigurieren kann, ist es häufig so, dass da Standardpasswörter eingestellt sind, einfach so aus Praktikabilitätsgründen heraus, weil die Dinger halt nicht irgendwie eine andere Möglichkeit bieten, so ein Erstpasswort irgendwie einzustellen.
Mhm.
Und wenn dann halt das Gerät nicht während der Einrichtung einen auch dazu zwingt, halt ein anderes Passwort einzugeben, dann hat man halt, ja, sind wir halt wieder bei dem Problem, der Chef will, dass das bis 12 Uhr fertig ist, also müssen wir jetzt hier irgendwie ein paar Teile von der Installation überspringen, ne? Oder man wird einfach abgelenkt und denkt nicht dran, den Schritt noch zu machen und solche Sachen. Passiert immer wieder.
Ist natürlich auch häufig so ein Problem mit so IoT-Geräten, ne? So smarte Glühbirnen und sowas, die sowas halt häufig dann haben.
Ja.
Und die dann zu Teilen von Botnetzen werden und so. Ja. Okay.
Genau. Wir erinnern uns, dass S in IoT steht für Sicherheit.
Die F in Monday ist for fun.
Genau. Natürlich aus genau demselben Grund, den ich gerade beschrieben habe. Das war halt auch gerade zu Beginn dieser ganzen IoT-Sache. Ich habe ja die wirre Hoffnung, dass sich das ein bisschen gebessert hat. Ich stecke in der Sache nicht drin. Ne? Ich bediene ganz bewusst alle Dinge, die in meinem Raum sind, hier irgendwie von Hand. Ich meine, ich bin auch, glaube ich, einfach nicht die Zielgruppe dafür, weil meine Wohnung dafür zu klein ist. Ich glaube, wenn ich irgendwie ein Haus hätte mit 2 Etagen, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Interesse dran, irgendwie das automatisch zu steuern. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie eine 2-Zimmer-Wohnung habe, ist das alles nicht so eine große Sache, irgendwie beim Rausgehen aus dem Zimmer das Licht auszumachen und sowas. Das muss ich nicht großartig automatisieren und so weiter. Aber ja, deswegen verfolge ich diesen Markt nicht so. Aber ich habe eigentlich die Hoffnung, dass sich das ein bisschen gegeben hat. Es war halt sehr stark am Anfang, als es mit diesem IoT so losging, vor so, ja, mittlerweile schon deutlich über 10 Jahren, dass halt das Wichtigste einfach war, schnell im Markt zu sein und schnell irgendwie ein Angebot anzubieten. Und dementsprechend war das halt alles ein bisschen schlampig implementiert. Also sobald es halt funktioniert hat, wurde es halt rausgeworfen. Wie es halt in der IT so oftmals üblich ist. Ne?
Ja.
Move fast and break things. Und das machen wir dann später noch mit dem Update und so weiter und so fort, wie besprochen. Platz 23 ist CVE 190, Ganzzahlüberlauf. Das haben wir besprochen in Folge 3, eine der allerersten, wo wir Logikgatter verwendet hatten, um sowas, solche ganz einfachen Schaltungen wie Addierer und sowas zusammenzubauen. Und da läuft man ja relativ schnell in ein Problem rein, dass man einen Überlauf haben kann. Also man stelle sich zum Beispiel vor, man hat 2 Zahlen, die 8 Bit groß sind, also halt die Werte 0 bis 255 annehmen können, zum Beispiel, wenn wir ohne Vorzeichen unterwegs sind, und wir addieren die zusammen, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass die Addition von beiden Zahlen nicht mehr in diese 8 Bit reinpasst. Also wir addieren vielleicht 200 plus 200, dann sind das 400, und 400 ist eindeutig mehr als 255. Also können wir das nicht in 8-Bit darstellen, wir bräuchten eigentlich 9-Bit, aber das haben wir natürlich auf dem PC nicht. Und dementsprechend kommt es dann zum Überlauf. Die oberste Stelle wird einfach abgeschnitten. Wir sind natürlich mit Binärzahlen unterwegs, also heißt das dann halt, wir nehmen 400 minus 256, das wäre dann 144. Man kann es sich vielleicht anschaulicher vorstellen, wenn man sich vorstellen würde, man macht es mit Dezimalzahlen. Man sagt vielleicht, man hat 2 Dezimalzahlen, die 3 Stellen haben. Vielleicht sowas wie 501 und 607. Addiert die zusammen, das ist 1108, aber man kann es nicht in 3 Stellen darstellen. Das ist halt zu groß dafür. Also schneidet man halt die hinterste Stelle, die größte Stelle ab und hat nur noch 108 am Ende übrig. Das ist, was ein Überlauf ist. Also man läuft über den darstellbaren Wertebereich. Im Englischen dann halt Integer Overflow. Oder allgemeiner gesagt Integer Wraparound, weil was die Integers dann halt machen, wie gesagt, sie fangen halt wieder vorne an. Also halt aus der 1000 wird dann, so 999 geht noch, aber aus der 1000 wird dann wieder die 0. Also wir fangen wieder von vorne an. Und die 1001 wird zur 1, die 1002 zur 2 und so weiter. Und deswegen, wir laufen halt wieder zurück zum Anfang und gehen von da weiter. Was natürlich nicht die richtige Rechnung war, die wir machen wollten. Und wie das dann tatsächlich sich auswirken kann in der Praxis, haben wir auch schon besprochen in Folge 37. Berühmte Softwarefehler. Darauf sei dann hier verwiesen.
Okay.
Dann haben wir noch Platz 24, CVE 400, noch eine glatte Zahl, unkontrollierter Ressourcenverbrauch. Man könnte jetzt einwerfen, dass das im Prinzip auf die ganze moderne IT zugrifft. Also ja, gerade KI-Modelle und sowas fallen wahrscheinlich auch unter unkontrollierter Ressourcenverbrauch. Nee, das ist kontrolliert, aber trotzdem irgendwie obszön. Unkontrollierter Ressourcenverbrauch ist aber eine Sache, die haben wir bereits in der Zukunft besprochen. Das ist nämlich etwas, was in Folge 79 relevant werden wird, die zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung noch nicht aufgezeichnet ist, aber kommt. Deswegen weiß ich bereits, was das Thema ist, und verweise deswegen zurück in die Zukunft.
In Ordnung, ja.
Oder aus Sicht der Zuhörer vorwärts in die Vergangenheit.
Ja.
So. Und damit sind wir jetzt bei meinem Favoriten angekommen, CVE 655. Unzureichende psychologische Akzeptabilität.
Oh wow, ja, okay.
Und die Beschreibung hier ist, ich hätte vielleicht die Beschreibung einfach mal übersetzen sollen, ich lese sie mal so vor. The product has a protection mechanism that is too difficult or inconvenient to use, encouraging non-malicious users to disable or bypass the mechanism, whether by accident or on purpose. Also das Produkt hat einen Schutzmechanismus, der zu schwierig oder zu unbequem zu benutzen ist, und deswegen braucht man gar nicht mal einen Angreifer, sondern die tatsächlichen ehrlichen Nutzer werden dann dazu gebracht, diese Schutzmaßnahmen zu umgehen, einfach weil sie mal ihre Scheißarbeit machen wollen und nicht ständig von diesem ganzen Blödsinn genervt sein wollen. Ich habe das jetzt minimal editorialisiert, diese Übersetzung.
Ja, das ist natürlich echt einfach so ein Optimierungsproblem am Ende, ne?
Ja. Mhm. Das ist halt, ich will nicht unterschätzen, also vielleicht klingt das jetzt halt so, während ich diese ganzen anderen Schwachstellen so besprochen habe, so, ja, ach Mensch, mach das doch einfach richtig. Ich meine, das ist natürlich schon eine wahnwitzige Forderung, wie mach das doch einfach richtig, ne? Ich habe schon die sozialen Probleme angesprochen, die halt dem gegenüberstehen, im Zweifelsfall korrekte Software auszuliefern, wenn halt zum Beispiel Druck gemacht wird von der Chefetage. Und das ist halt eine andere Perspektive, die eintreten könnte, dass man halt sagt, man will eigentlich Schutzmaßnahmen machen und es gibt auch Best Practices, gute Regeln der Kunst, wie man halt Schutzmaßnahmen implementieren könnte. Man könnte zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung machen, man könnte die auch regelmäßig abfragen beim Nutzer und dann ist der Nutzer einfach so angefressen davon, dass er ständig mit irgendwelchen Anmeldebildschirmen konfrontiert wird, ständig muss man wieder das Telefon rausgraben und die Zwei-Faktor-App aufmachen und den Code wieder eingeben. Aber ich habe doch gerade erst vor 10 Minuten den scheiß Code eingegeben, warum will denn das System das jetzt schon wieder haben und was nicht alles. Und man baut dann eine Frustration beim Kunden auf oder beim Benutzer, weil das ist ja der Punkt in der Sache. Man kann halt die Software nicht nur als die Software steht nicht für sich alleine, irgendwie schwebt alleine durchs Weltall oder sowas, vielleicht wenn man die Voyager-Sonde hat, aber selbst die muss nach Hause telefonieren, sondern das Software-Design muss auch immer in Bezug gesetzt sein zum User-Experience-Design. Jetzt gerade zur Aufzeichnung dieser Folge in der letzten Freakshow hatte sich Tim Pritlove aufgeregt darüber, dass der Begriff User-Experience noch immer so verwendet wird, aber User Experience ist ja in dem Fall genau ein wichtiger Begriff, gerade auch in Abgrenzung zu UI, also User Interface. Es geht ja nicht nur darum, dass der Benutzer irgendwie eine bestimmte Schnittstelle präsentiert bekommt, sondern halt, es geht um eine komplette Nutzererfahrung und die beinhaltet dann halt auch zum Beispiel, dass der Nutzer sich nicht ständig gegängelt fühlen möchte vom System, während er versucht, seine scheiß Arbeit zu machen.
Ja. Ja, das ist...
Insufficient Psychological Acceptability. Ich finde das einen so schönen Begriff, eine so schöne Beschreibung für einen CVE nach diesen ganzen technischen Begriffen und sowas, so nach Deserialisierung und Nullzeiger und Authentifizierung und sowas. Und dann halt, ich kann den ganzen Scheiß einfach nicht mehr akzeptieren hier.
Ja, ich meine, es ist natürlich so, es ist nicht ohne Grund der Fall, dass halt das Hacken häufig auch beim Faktor Mensch ansetzt, ne?
Ja.
Das ist jetzt irgendwie... Dafür gibt es Gründe und das ist natürlich eigentlich, ja.
Ich sehe auch gerade als Beispiel hier auf der Seite von CVE 655, das ist in unseren Shownotes verlinkt, sind auch so Beispiele beschrieben und da ging es halt auch um irgendwie eine Fallstudien für Sicherheitssoftware. Und hier ist auch zum Beispiel erwähnt als Beispiel, Nutzer dachten, dass sie eine Sicherheitsoption anschalten, aber sie haben sie nicht wirklich angeschaltet. Also einfach nur irgendwie, dass halt die Benutzeroberfläche so verwirrend dargestellt war, dass man nicht wissen konnte, ob dieser Schalter da jetzt an oder aus ist. Sowas kann ja auch ein Problem sein, was dann zu Sicherheitsproblemen führt, wenn dann dadurch der Nutzer verleitet wird, halt eine Sicherheitsfunktion gerade abzuschalten und er dachte, er wiegt sich gerade in Sicherheit, dass das alles angeschaltet sei und jetzt ist er endlich abgesichert. Das kann natürlich auch noch so eine andere Sache sein. Ne? Das sagt ja auch die Beschreibung halt irgendwie ein Schutzmechanismus, der nicht effektiv ist, weil die Nutzer das nicht anschalten oder ausschalten, sei es drum, ob es fahrlässig oder gewollt war. In dem Fall war es dann halt fahrlässig, aber es gibt halt auch, ich weiß aus der eigenen Erfahrung, es gibt genug Nutzer, die solche, ja, als Gängelung empfundenen Sicherheitsmechanismen dann auch wie aktiv versuchen zu umgehen. Und ja, auch wie gesagt, nicht aus bösem Interesse, sondern aus dem Interesse von, ich muss mal irgendwann meine scheiß Arbeit machen. Und wenn ich hier eine Stunde pro Tag mir nur damit verbringe, irgendwie meine Authentifizierungscodes einzugeben, dann ist das halt so und so viel Arbeit, die ich weniger machen kann. Und das wollen die Chefs irgendwie auch nicht.
Ja. Das ist wohl wahr. Mhm.
Bevor ich mich jetzt noch weiter in Rage rede, denke ich mal, dass hiermit alles gesagt ist für heute. Wir haben mal wieder eine kürzere Folge und das ist auch gut so. Es muss nicht jede Folge über eine Stunde lang sein.
Cool, super.
Dann, ich sag mal, die nächste Folge leaken wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ich habe den Button gehittet.
Du hast den Button gehittet. Dann hitte ich jetzt den einen und danach den anderen. Da hoffe ich, dass du das Intro hörst.
Ich höre das Intro.
Hervorragend.